Herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell mit Andreas Peter. Wir sprechen heute mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Sabine Bebler-Spahl über den Skandal, den die Epstein-Akten im britischen Königshaus ausgelöst haben. Wir lassen uns von unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer die aktuellen Entwicklungen in Argentinien und Peru erklären. Wir befragen Andreas Moring, Professor für künstliche Intelligenz an der International School ISM in Hamburg, über ungeklärte Fragen und Aspekte immens teurer Investitionen in Rechenzentren rund um den Globus. Und Frank Wahrlich kommentiert den am Samstag zu Ende gegangenen Bundesparteitag der CDU in Stuttgart. Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Wochen ist Großbritannien im Fokus der internationalen Berichterstattung, und zwar im negativen Sinne. Denn die Epstein-Files bedrohen die altehrwürdige Institution Monarchie. Sie steht unter noch nie gekanntem Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck wegen eben dieser Akten und der Verquickungen des früheren Prinzen Andrew. Zum anderen bedrohen diese Akten auch den König selbst, denn er wird ebenfalls unter Rechtfertigungsdruck gesetzt. Wir wollen das jetzt mit unserer Korrespondentin für das Vereinigte Königreich, Sabine Bebler-Spahl, erörtern. Herzlich willkommen, Frau Bebler-Spahl.
Guten Tag.
In den Debatten über die möglichen Verstrickungen des Bruders von König Charles Andrew in den Epstein-Skandal wird immer wieder gesagt, dies könnten die letzten Tage der britischen Monarchie sein. Ist das übertrieben?
Naja, sagen wir mal so, es ist eine der größten Krisen, die die britische Monarchie durchmacht. Und das sagt schon viel, denn sie hat ja schon einige Krisen durchgemacht. Also 1936, als der damalige Königsanwärter Edward VIII. Abgedankt ist in einem großen Skandal wegen einer Liebschaft mit einer Amerikanerin und so weiter. Wir erinnern uns an Charles, damals noch Prinz Charles, und die ganze Geschichte mit Diana. Aber dieses ist natürlich das erste Mal seit 400 Jahren, dass ein Mitglied der königlichen Familie festgenommen wird von der Polizei. Man sagt, das letzte Mal ist das passiert vor 400 Jahren mit Charles I. Und da weiß man, wie das ausgegangen ist. Er wurde nämlich geköpft. Aber man darf es natürlich auch nicht übertraumatisieren. Man muss jetzt erstmal gucken, was überhaupt im Raum steht. Bisher ist nur bekannt, dass es eben noch keine Anklage gegeben hat gegen Andrew Mountbatten-Windsor. Das wird sich jetzt alles in den nächsten Tagen zeigen, aber die königliche Familie hat schon Schadenbegrenzung gemacht, hat sich also in einem sehr kühlen, man kann sagen einem sehr unterkühlten Brief komplett von Andrew distanziert. Er hat ja auch schon alle Positionen verloren, alle Titel verloren, schon im letzten Jahr. Aber es ist natürlich etwas, was auch eine große Diskussion in England auslöst über den Sinn und den Zweck des Könighauses und auch die charakterliche Eignschaft oder die Eignung derer, die dort für England sprechen.
Ist die Debatte tatsächlich fokussiert auf das, was Andrew vorgeworfen werden kann im Zusammenhang mit den Epstein-Files? Oder geht es eigentlich um die Monarchie an sich als Institution, um sie endlich wegzubekommen?
Naja, beides. Ihm wird im Moment ja nicht dieses sexuelle Fehlverhalten vorgeworfen, zumindest nicht juristisch. Moralisch schon, aber nicht juristisch. Das heißt, da steht einiges im Raum. Man weiß ja, dass er vor einigen Jahren in New York schon mal angeklagt wurde von Virginia Giuffre, die Frau, die sich letztes Jahr traurigerweise das Leben genommen hat, die behauptet, er hätte sie missbraucht, als sie noch 17 war. Aber um diesen Fall geht es gar nicht. Dieser Fall ist eigentlich abgeschlossen, juristisch abgeschlossen. Da hat es einen Vergleich gegeben. Das Königshaus hat damals 12 Millionen Euro bezahlt und damit ist der Fall abgeschlossen. Jetzt geht es um was ganz anderes, nämlich um ein Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Andrew war von 2001 bis 2011 Sondergesandter oder Sonderbeauftragter der britischen Regierung für Handel und Investitionen. Und es heißt, dass er sich dort Fehlverhalten hat. Der Vorwurf ist Misconduct in Public Office, so heißt das, Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Und insofern geht es natürlich wieder zurück auf die Königsfamilie, weil man sagt, wieso hat überhaupt so jemand wie Andrew, von dem man eigentlich wusste, dass er, ja, man nannte ihn früher Randy Andy, also der geile Andy, er war ein Schürzenjäger, er war jemand, der jetzt nicht charakterlich besonders firm war, und dass man fragt, wieso hat eigentlich so jemand dieses Amt bekommen? Er hat es ja nur bekommen aufgrund seiner Geburt, aufgrund dessen, dass er diesen Status hatte, ohne dass er die fachliche und charakterliche Eignung für ein solches Amt hatte. Und diese Frage wird natürlich dann weitergeführt für das Königshaus insgesamt, dass man sagt, das sind ja alles Leute, die einfach nur da sind, weil sie eben in diese Familie geboren wurden. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Es gibt eine große republikanische Bewegung in England und Großbritannien überhaupt von Leuten, die sagen, es ist einfach nicht mehr angesagt, dass wir so viel Geld auch für diese königliche Familie bezahlen, die vielleicht ein Touristenmagnet ist, aber eben doch in unserem Land immer ständig von einem Skandal zum anderen hechelt und einfach viel zu viel Macht hat. Wir können sie nicht abwählen, anders als Politiker, mit denen man unzufrieden ist. Und es sind natürlich jetzt auch wieder ganz alte Debatten aufgekommen. Also man erinnert sich an Thomas Paine, der damals das Buch geschrieben hat im 18. Jahrhundert, Common Sense, wo er gesagt hat, schon die Natur zeigt uns, dass wir gegen einen König sein müssen. Denn die Natur hat uns so viele schlechte Könige vorgesetzt, Leute, die für dieses Amt nicht geeignet sind, und hat uns so oft einen, so hat er es ausgedrückt, einen Esel für einen Löwen vorgemacht. Und dieser Spruch, ein Esel für einen Löwen, der kursiert jetzt so ein bisschen in der Presse, und es heißt, diese Zeiten müssen eigentlich vorbei sein.
Es heißt ja andererseits auch, dass die königliche Familie ein Werbefaktor ist oder ein Faktor auch für die britische Ökonomie, der oft unterschätzt wird. Also dass man so viel Geld gar nicht in echtes Marketing, in echte Werbung stecken könnte, wie das Königshaus das darstellt. Ist die Debatte in dieser Hinsicht auch ein bisschen verlogen in Großbritannien, dass man einerseits weiß, das ist ein nicht nur einfach ein Touristenmagnet, sondern auch ein echter Faktor für Wirtschaftsgespräche oder für Wirtschaftsbeziehungen?
Ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, verlogen, sind einfach zwei unterschiedliche Seiten. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, die das Könighaus noch sehr stark verteidigt, vor allen Dingen eben auch verbunden mit der langen, langen Amtszeit der Queen, Queen Elizabeth. Und das geht nicht nur um einen Wirtschaftsfaktor. Das stimmt sicherlich auch. Deswegen hat man ja auch Andrew ausgewählt, weil er natürlich immer eine gewisse Attraktion hat, dieses Haus. Man hat es ja auch bei dem Besuch von Donald Trump gesehen, der ja vom König, von Charles, empfangen wurde in allen Ehren. Aber es geht auch um noch mehr, dass man sagt, das ist eine altehrwürdige Institution, die das Land zusammenhält. Also niemand hat eine solche Kontinuität gezeigt wie die damalige Königin, die ja über Jahrzehnte geherrscht hat, die eine Vertrauensperson war, auf die man immer wieder geschaut hat in der Corona-Krise, bei allen möglichen Krisen, die immer wieder ein Wort sprechen konnte, was die Gesellschaft auch zusammengeführt hat. Und da ist jetzt natürlich auch ein bisschen die Frage, ob die Nachfolger, die Nachkommen, ob König Charles das schafft, ne, dass er diese Identifikationsfigur darstellen kann. Und da stört natürlich jetzt dieser ganze Skandal mit Andrew.
Sie haben jetzt zwei Namen genannt. Der eine wird zwar genannt, nämlich der amtierende König, aber auch die verstorbene Königin könnte ja mit in den Skandalstrudel geraten. Der König, dem vorgeworfen wird, too little, too low, also dass das Königshaus zu spät und zu leise und zu langsam reagiert hat. Dass die Debatte darüber geht, ist es wirklich ernsthaft glaubhaft, dass der König nicht darüber Bescheid gewusst hat, was seinen Bruder betrifft, und die Königin auch, von der nachgesagt wird, dass sie ein besonders herzliches Verhältnis zu Prinz Andrew hatte. Also dass diese beiden wichtigen Vertreter der Monarchie möglicherweise mehr gewusst haben, als zugegeben wird.
Sehr viel Wissen tut eigentlich keiner. Das stimmt, was Sie sagen. Der Name der Königin ist jetzt auch ein bisschen involviert, weil Andrew bekannterweise ihr Lieblingssohn war und sie sich auch mit ihm gezeigt hat, nachdem schon die ganzen Vorwürfe im Raum standen. Also sogar 2019 hat sie ihn ausgewählt, an ihre Seite genommen und sich begleiten lassen von ihm zu einem Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann, für Prinz Philip. Das fiel damals auf. Es heißt auch, sie soll diese 12 Millionen Pfund, die als Ausgleich gezahlt wurden, wegen dieser sexuellen Missbrauchsfälle, sie soll sie für Andrew bezahlt haben. Aber Ich glaube, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, denn erstmal wissen wir noch gar nicht, was Andrew wirklich vorgeworfen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist bisher noch keine Anklage erhoben worden. Es steht ein Anfangsverdacht im Raum, dass er sein Amt missbraucht haben soll. Aber es gibt eben jetzt auch andere Stimmen, die sagen, vielleicht ist das Ganze auch eine Riesenpanik. Vielleicht ist die Polizei auch etwas übergriffig geworden. Auch das wird in der Presse diskutiert. Er ist ja an seinem 66. Geburtstag am 19. Februar um 8 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt worden. Und da wird jetzt gefragt, war das wirklich notwendig? War das nicht eine Demütigung höchsten Grades? Warum macht eine Polizei sowas, wenn sie glaubt, dass er wichtiges Beweismaterial vernichtet? Dieser Verdacht steht bei ihm gar nicht im Raum. Das heißt, das Ganze kann auch noch mal nach hinten losgehen. Und natürlich wird dem Königshaus vorgeworfen, dass sie zu spät, zu wenig reagiert haben. Andererseits gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen, das Königshaus hat zu harsch reagiert. Das heißt, King Charles hat ein Statement veröffentlicht, nachdem bekannt wurde, dass sein Bruder verhaftet wurde, das so unterkühlt klingt, wo er also sagt, er wird alles tun, um die Polizei und die Untersuchungen zu unterstützen. Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen. Dass dann plötzlich die Kritik im Raum stand, nicht mal das Wort Bruder kommt in diesem Statement vor. Ist Andrew jetzt nicht mehr sein Bruder? Muss es sein, dass man auf einen, der so tief gefallen ist, und Andrew ist tief gefallen, noch weiter einschlägt? Und könnte es sein, dass dieser Mann mit all seinen großen Fehlern, die ihn zweifellos begleiten und sein ganzes Leben zweifellos begleiten, aber könnte es sein, dass dieser Mann auch zu einem Sündenbock geworden ist für diesen ganzen Epstein-Skandal, wo man sozusagen die ganze Sünde, die ganze Schuld des Epstein-Skandals nun auf diesen Mann ablehnt? Es wurde auch bemerkt, dass Andrew beim Weihnachtsgottesdienst ausgeschlossen war in Sandringham, beim Weihnachtsgottesdienst der königlichen Familie. Das wurde auch kritisch vermerkt, denn Charles ist ja auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und es gab dann auch kritische Kommentare, die gesagt haben, ist die Kirche nicht auch für Sünder da? Warum hat man ihn so ausgeschlossen? Das heißt, es ist also eine ganz, ganz schwierige Situation im Moment.
Ein gutes Stichwort, das Thema Sündenbock. Kann es also durchaus sein, dass die königliche Familie, in Besonderheit also Andrew Mountbatten Windsor, als Bauernopfer herhalten muss, damit keine peinlichen Fragen an das politische Establishment gestellt werden oder auch an das ökonomische?
Ja, das sind genau die Vorwürfe, die im Raum stehen. Und das kann auch durchaus sein, dass das Ganze noch nach hinten losgeht für das Establishment. Man hat gesehen, also eine ganz eifrige Verurteilung auch von Seiten der Politik. Keir Starmer hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, hat auch gesagt, es zeigt, dass Recht und Ordnung gilt, dass niemand über dem Gesetz steht. Naja, dann haben manche daran erinnert, dass Großbritannien gerade vor nicht allzu langer Zeit einen riesigen Vergewaltigungsskandal, wo Tausende von Mädchen über Jahre hinweg vergewaltigt worden sein sollen, in bestimmten englischen Gebieten von Gruppen von Männern, viele davon pakistanischen Ursprungs, dass dieser große Skandal Großbritannien unwahrscheinlich erschüttert hat und die Regierung da ganz anders reagiert hat, also sich gegen eine Untersuchungskommission gesperrt hat, über dieses Thema eigentlich gar nicht sprechen wollte. Und man sagt, komisch, dass man eben bei diesem Mann, Andrew, der sich tatsächlich ja auch als Sündenbock anbietet, er hat sich extrem ungeschickt verhalten. Es kann ihm nachgewiesen werden, dass er eben nicht mal die Wahrheit gesagt hat, dass es leichter ist, ihn zu kritisieren als die eigentlichen Probleme in Großbritannien. Und dieser Vorwurf geht noch weiter, dass man jetzt auch im Parlament diskutiert hat, dass man ihn aus der Thronfolgeordnung herausnehmen will. Er steht an 8. Stelle. Man muss auch aufpassen, dass das Ganze nicht in einer Art Mob-Panik ausartet.
Das Vereinigte Königreich kämpft mit Negativschlagzeilen, die sogenannten Epstein-Files betreffend, die den früheren Prinzen Andrew in einen Strudel gezogen haben. Wir waren darüber im Gespräch mit unserer Kontrafunk-Korrespondentin für Großbritannien, Sabine Böbler-Spahl. Vielen Dank, Frau Böbler-Spahl.
Danke für die Einladung.
Thank you. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen sich Weltpolitik in einem Ausmaß und in einem Tempo verändert, dass es schwierig ist, allen Entwicklungen angemessen zu folgen. Das betrifft nicht nur den klassischen Westen, sondern auch die Staaten des globalen Südens. In Lateinamerika hat es eine regelrechte konservative Revolution gegeben, die sich vor allem mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei verbindet. Ist der marktradikale Milei tatsächlich erfolgreich? Und wie kann es sein, dass es in Peru zum Beispiel innerhalb von 10 Jahren 8 Präsidenten gegeben hat? Wir wollen all das mit unserem Mann in Lateinamerika, mit Alex Bauer, besprechen. Herzlich willkommen, Herr Bauer.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich aus Lima.
Das heißt, Sie sind direkt vor Ort in Peru, aber um Peru soll es erst im zweiten Teil unseres Gesprächs gehen. Wir wollen mit Argentinien beginnen und seinem schon erwähnten Präsidenten Javier Milei. Er hat das Kunststück fertiggebracht, vor wenigen Tagen seine Arbeitsmarktreform durch das Unterhaus in Buenos Aires zu lancieren und wird eigentlich allerorten gefeiert. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt?
Ja, es stellt sich hier die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Also es ist richtig, dass Milei und seine Anhänger diese Revision des Arbeitsgesetzes, das ist ja das Pièce de Résistance der Linken, oder dass sie das durchgebracht haben. Und zwar, es waren ja im letzten Herbst, im letzten Oktober Zwischenwahlen, und da konnte sich Javier Milei erstmals eine Mehrheit im Parlament verschaffen, im Senat und im Repräsentantenhaus. Und das war jetzt sozusagen der Testlauf, ob Milei auch Gesetze dann durchbringen kann im Parlament. Bis dahin hat er ja vor allem mit Notdekreten regiert. Und ja, man kann sagen, es ist ihm gelungen, dieses Arbeitsgesetz durchzubringen, das einige ganz wichtige, entscheidende Neuigkeiten enthält. Allerdings muss man sagen, es sind immer noch über 200 Artikel, und aus libertärer Sicht braucht es ja im Arbeitsrecht eigentlich nur einen Artikel, und der lautet, es herrscht Vertragsfreiheit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Fertig, mehr braucht es nicht. Es sind also immer noch 200 Artikel, aber er hat da ein paar ganz entscheidende Punkte doch durchgebracht mit Konzessionen, vor allem auch beim Kündigungsschutz. Oder das ist ja ein ganz wichtiger Teil, und der wurde doch massiv gelockert.
Heißt das, Argentinien stehen die eigentlichen Auseinandersetzungen noch bevor? Denn es ist ja nicht anzunehmen, dass der linke politische Sektor einfach klein beigeben wird.
Ja, also die Sache ist noch lange nicht ausgestanden. Also ich war ja im letzten Oktober bei den Wahlen, Zwischenwahlen war ich da nochmal in Argentinien, und es gibt da also immer noch sehr, sehr viel zu tun. Die Währung, der Dollar, ist nach wie vor nicht völlig befreit, oder? Auch diese Arbeitsmarktreform, die Gewerkschaften, die wurden zwar etwas entmachtet, aber von einem freien Markt sind wir da noch weit entfernt. In den ersten 2 Jahren, das war wirklich eine große Erleichterung. Da haben ja die Reformen, die wirtschaftlichen, dringend nötigen Reformen von Milei, die haben ja wirklich zu einer Trendwende geführt. Aber jetzt merken wir halt auch den Preis, der für diesen Umbau halt bezahlt werden muss, oder? Und ja, es wurden Arbeitsstellen gestrichen, sind ganze Industriezweige, die eben von diesem Protektionismus profitiert haben, die nicht fit waren für den freien Markt, die mussten einstellen, also schätzungsweise etwa 50.000, 65.000 Arbeitsplätze gingen verloren. Aber es sind eben auch neue entstanden. Diese Reformen, die sind jetzt erst am Anlaufen, oder? Und da wird es auch noch Tränen geben. Also das wird nicht schmerzlos über die Bühne gehen. Und da werden wir halt dann sehen in 2 Jahren, ob Milei dann für eine zweite Amtszeit bestätigt wird und ob er diesen Kurs fortsetzen kann oder ob das halt nur ein kurzes Strohfeuer war.
Er hat ja versprochen, dass alle Argentinier von seinen Reformen profitieren werden am Ende. Er hat angekündigt, dass es ein harter Gang wird, aber lässt sich jetzt schon sagen, ob er sein Versprechen eingelöst hat oder ob er schlichtweg auf dem Rücken eines Anteils der Bevölkerung diese Reform durchbringt, die aber nichts für arme Leute zum Beispiel bringt?
Ja, sehen Sie, das Dilemma ist ja das, also nehmen wir jetzt diesen Kündigungsschutz. Der Kündigungsschutz, der ist ja da vor allem jetzt, um eben ärmere Leute oder Leute, die sich nicht wehren können, zu schützen. Arbeitsplätze zu schützen. Aber der Effekt ist ja, dass niemand mehr Leute anstellt. Das ist wirklich das schlimmste Gift, was es gibt für die Wirtschaft. Denn wenn eine Entlassung einfach sehr teuer wird, dann wirst du sie auch nicht einstellen. Also eigentlich ist gerade für die Unterschicht mit dieser Liberalisierung viel mehr getan als mit diesen sozialistischen Regulierungen, die zwar gut klingen, aber letztlich jene schützen, die einfach eine Stelle haben, die kann man da nicht mehr kündigen. Aber es gibt keine neue Stelle. Das ist vor allem bei den Jugendlichen in Argentinien ist ja die Arbeitslosigkeit besonders groß, beziehungsweise 60% arbeiten einfach auf dem Schwarzmarkt. Diese Erkenntnis, die scheint sich doch allmählich durchzusetzen. Milei ist auch in der Realität angekommen. Er musste Konzessionen machen, er musste Verhandlungen eben auch mit den Gewerkschaften, er musste da Pakte schließen mit Leuten, die ihm überhaupt nicht gefallen, und letztlich, da bin ich überzeugt, wird vor allem die Unterschicht profitieren. Das hat man übrigens ja auch schon gesehen. Also die Armutsquote in Argentinien ist massiv gesunken, oder? Aber dass man das wirklich dann diesen Effort auch durchhalten kann, nicht nur kurzfristige Sparmaßnahmen, sondern dann auch langfristige Reformen, das wird auch ein sehr schwieriger Gang sein, oder? Und ich lebe ja hier in Peru. In Peru hatten wir ein ähnliches System, ein sozialistisches System, bis 1990, und da war der Staat einfach ganz ähnlich wie Argentinien bankrott. Wir waren total überschuldet, alles korrupt, das Land stand wirklich vor einem Abgrund. Und da kam Alberto Fujimori, und Fujimori hat dann diese liberalen Reformen, die Milei jetzt versprochen hat, die wurden in Peru viel, viel radikaler durchgesetzt. Also Fujimori hat über die Nacht die Währung total freigegeben. Er war nicht ein Liberaler. Es blieb ihm einfach keine andere Möglichkeit mehr. Er hat das völlig liberalisiert und lässt sich mit einem Staatsstreich, hat er eine neue Verfassung durchgesetzt, die dann zwar demokratisch legitimiert wurde, aber es waren eigentlich fast diktatoriale Maßnahmen, die in Peru allerdings zu einem riesigen Erfolg geführt haben. Das wird jetzt übrigens auch in Argentinien diskutiert, ob in einer Demokratie solche Reformen überhaupt möglich sind. Aber in Peru waren sie extrem erfolgreich. Wir hatten vor 30 Jahren eine Währungsreform nach einer Hyperinflation, die war noch schlimmer als in Argentinien. Ich kann mich erinnern, als vor 30 Jahren der neue Sol eingeführt wurde, war er auf 3,30. Also ein Dollar war 3,30 Soles in der Landeswährung. Und heute haben wir den Wechselkurs 3,30. Also wir haben eine der stabilsten Ökonomien in ganz Südamerika.
Sie haben den ehemaligen Präsidenten Fujimori angesprochen, der zwischen 1990 und 2000 regiert hat. Das scheint inzwischen ja ein Luxus oder eine völlig unerreichbare Größenordnung in Peru zu sein. Peru hat innerhalb von 10 Jahren 7 Präsidenten verschleißt, will ich mal sagen. Der letzte, José Yeri, ist vor wenigen Tagen seines Amtes enthoben worden, nach nur 4 Monaten. Und seine Vorgänger haben ebenfalls nicht lange durchgehalten. Was ist da los in Peru? Ist das Chaos oder was müssen wir darunter verstehen?
Ja, es hat eben auch damit zu tun, auch mit Fujimori. Der wurde auch zwar gewählt, aber man hat das einfach durchgesetzt und die demokratische Tradition hat da sehr gelitten und konnte sich gar nicht erst entwickeln, oder? Und das ist vielleicht diese Instabilität, die wir heute in Peru haben. Das ist der Preis dafür, dass man eben das auf die grobe Art durchgesetzt hat, nicht? Sie haben jetzt gesagt, der 8. Präsident in 10 Jahren, dazu noch ein paar Zahlen, also 4 Ex-Präsidenten sitzen zurzeit im Gefängnis, einer im Hausarrest, einer entzog sich der Verhaftung durch Suizid. Also es gibt keinen Ex-Präsidenten in Peru, der nicht irgendein Strafverfahren am Hals hätte, und zwar zu einem großen Teil zu Recht. Und jetzt dieser Neue, der da gewählt wurde vom Parlament oder der vom Parlament eingesetzt wird, dieser José María Balcázar, das ist nun wirklich ein Krimineller. Ich habe wirklich gedacht, tiefer kann man nicht mehr sinken. Aber was sich da die Glaspolitik geleistet hat, ist unglaublich. Der hat 4 Strafverfahren am Hals, ist jetzt 83 Jahre alt. Der ließ sich ins Parlament wählen, damit er nicht ins Gefängnis kommt. Hat die Partei mehrmals gewechselt. Der ist von einer marxistischen Partei aufgestellt worden. Und die eigentlich mit der Rechtsmehrheit im Parlament hat ihn gewählt. Es war eine geheime Wahl. Da sieht man auch den moralischen Zustand dieser Politik in Peru. Das waren alles Geheimdeals hintendrum. Die haben nicht mal ihre eigenen Kandidaten gewählt, weil man sich dann irgendwelche Pöstlein und irgendwelche Gefallen erkauft hat. Also es herrscht wirklich das totale Chaos in der peruanischen Politik. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie gut die Wirtschaft trotz allem noch funktioniert. Aber wir haben ja am 12. April Wahlen. Ja, jetzt ist die Frage, ob dann dieser neue Präsident, ob der überhaupt bis zu den Wahlen oder bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers durchhält. Und wir haben also die Wahl zwischen 31 Kandidaten. Ich werde da auch wählen müssen. Also ich bin Doppelbürger, ich bin auch peruanischer Staatsbürger. Und es ist also wirklich unglaublich schwierig, da eine Wahl zu treffen, weil diese politischen Parteien, das sind alles so Familienunternehmen, die gelten vielleicht ideologisch als links oder als rechts, aber darauf ist überhaupt kein Verlass. Also die können ihre Ideologie wechseln über Nacht mit einem kalten Lächeln.
Das heißt, die Parteien, egal ob links oder rechts in Peru, haben sich den Staat zur Beute gemacht?
Ja. Warum wurde jetzt dieser Balcázar gewählt, oder? Wir haben 19 Ministerien und diese werden jetzt alle neu besetzt, oder? Und da wird er Leute reinbringen und die werden jetzt einfach noch diese Zeit nutzen, bis sie wissen, es ist nur eine kurze Zeit, um möglichst viel einfach vom Staat abzuräumen. Jetzt wird geplündert. Das große Problem ist eigentlich die einzige große Firma, die nicht privatisiert wurde, das ist Petroperú, also die staatliche Erdölgesellschaft, müsste eigentlich Milliarden Gewinn bringen, erzeugt aber Verluste jedes Jahr von einer halben Milliarde. Und das ist eben so diese Kasse, wo sich dann diese Politiker daraus bedienen, ähnlich wie in Venezuela übrigens auch, das ist genau dasselbe System, oder? Diese staatlichen Firmen, die werden einfach dazu benutzt, um die eigenen Taschen zu füllen. So einfach ist das.
Lässt sich das peruanische Volk das so gefallen oder sind sie in irgendeiner Weise lethargisch geworden in der Annahme, sie können ja doch nichts tun?
Gut, es gibt schon immer wieder Hoffnungsträger. Zurzeit hoffen viele auf diesen aktuellen Bürgermeister von Lima, Rafael López Aliaga. Der hat eigentlich eine ziemlich gute Verwaltung hingelegt in der Hauptstadt Lima. Der hat eigentlich auch ganz gute Chancen, wahrscheinlich gewählt zu werden, ist erzkonservativ. Die Peruaner sind eigentlich in ihrer Mehrheit eher konservativ. Übrigens, unter vielen Jungen gibt es heute Bewegungen, die zurück zur Monarchie wollen. Also die eigentlich die Zeiten des Königreiches Peru, also der spanischen Krone, die diese Zeiten wieder hochleben lassen. Also vor allem Junge. Gut, dann gibt es auch andere, die fordern einfach eine Diktatur. Also die sagen, ja, mit der Demokratie läuft es schlecht. Wir brauchen einen Bukele oder wir brauchen wieder einen Fujimori. Also ja. Es ist ziemlich chaotisch zurzeit, aber das Gute ist, dass die Wirtschaft immer noch einigermaßen funktioniert.
In Lateinamerika brodelt es. Über aktuelle Entwicklungen in Argentinien und Peru unterhielten wir uns mit dem Kontrafunk-Korrespondenten in Lateinamerika, Alex Bauer. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bauer.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Wenn man dem Glauben schenken darf, was wir mittlerweile jeden Tag lesen oder hören, dann sind wir unwiderruflich mitten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.
aus der es auch kein Entrinnen mehr geben kann. Mit einer unvergleichlichen Siegesgewissheit wird die Herrschaft von künstlicher Intelligenz ausgerufen und die Zahlen sind ja auch beeindruckend. Die vier US-Tech-Riesen Meta, Microsoft, Alphabet und Amazon wollen allein in diesem Jahr rund 650 Milliarden US-Dollar in Datenzentren investieren, ohne die KI gar nichts ist. Bislang stehen in den USA bereits 4000 großen Rechenzentren und bis 2035 soll sich das vervierfachen. Das wirft gleichzeitig aber Fragen auf, ob und wie sich diese enormen Investitionen wirklich rentieren. Wir wollen das und anderes mit Andreas Moring besprechen. Er ist Professor für KI an der International School ISM in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Moring.
Schönen guten Tag, freue mich hier zu sein.
Sie sind nicht nur Forscher, sondern auch selbst Unternehmer in der sogenannten Digitalwirtschaft. Wir leben im Kapitalismus, da muss man gewisse Risiken eingehen, wenn man sich am Markt behaupten will und ein Stück vom Kuchen abbekommen möchte. Soweit also so normal. Aber ist KI inzwischen auch so etwas wie eine der nächsten großen Spekulationsblasen?
Ja und nein, da muss man unterscheiden zwischen dem, was an den Finanzmärkten passiert und was in der Realwirtschaft passiert. Das ist ja immer so. An den Finanzmärkten haben wir eine Blase in dem Sinne, dass es da sehr hohe Erwartungen gibt, die sich jetzt zumindest aus Investorensicht nicht so ganz erfüllen. Das ist so ein typisches Muster, dass eine Technologie am Anfang immer stark überschätzt wird, mittel- und langfristig aber unterschätzt wird. Wir sind da jetzt mitten an der Schwelle, wo wir die überzogenen Erwartungen mal so ein bisschen zurückschrauben müssen. In der Realität, Sie haben es gerade gesagt, sieht es aber anders aus. Da wird ordentlich investiert in Rechenzentren, da werden Milliarden reingesteckt, weil die langfristigen Aussichten eben so positiv sind. Und weil auch kein Weg an der Entwicklung vorbeiführt, sonst würden ja auch nicht eben halt solche Investitionen in reale Assets gemacht werden. Und der Engpass bei KI ist einmal Rechenpower, deswegen gibt es ja eben diese Investitionen in Rechenzentren und Energie und Energieversorgung. Und auch da wird ja investiert, also große Player wie Amazon oder Google beispielsweise bauen sich ja ihre eigenen Kraftwerke und ihre eigenen Atomkraftwerke beispielsweise in den USA, um die Energieversorgung sicherzustellen. Und das sind eben Zeichen, dass das langfristig eine absolute Sicherheit ist, dass sich diese Technologie durchsetzen wird und dass die auch wirtschaftlich sinnvoll ist. An den Finanzmärkten, wie gesagt, ist ja die Frist immer eher kurzfristig und da sieht es ein bisschen anders aus.
Ich sagte schon, Sie sind auch selbst Unternehmer in der Branche. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Sie das nicht aus Jux und Dallerei machen, sondern tatsächlich profitable Aussichten für sich selbst sehen. Das wird ja heiß diskutiert, welche profitablen Geschäftsmodelle denn überhaupt möglich sind. Können Sie uns da aufklären?
Ja, also in erster Linie geht es bei KI um Automatisierung, wenn es um profitable Geschäftsmodelle geht. Das heißt also alle Arbeitsabläufe, die geregelt sind, die klaren Vorgaben folgen, die auch reguliert sind beispielsweise durch gesetzliche Vorgaben, Standards und so weiter, die kann ich sehr gut automatisieren, weil das letztlich immer wieder das Gleiche ist. Das gilt in der Produktion, in der Industrie, das gilt aber auch vor allen Dingen in der Verwaltung, im mittleren Management. Also wenn wir uns Versicherungen anschauen, Banken anschauen, wenn wir uns die allgemeine Verwaltung anschauen, dann haben wir da extrem viele Standardabläufe und Standardvorgänge. Die lassen sich über KI sehr gut automatisieren, zumal KI, Stichwort ChatGPT, ja jetzt eben auch seit einigen Jahren Sprache versteht und wir gar nicht mehr großartig mit irgendwie Python oder anderen Programmierkenntnissen daran gehen müssen. Das ist also ein riesiger Bereich, wo Dinge effizienter, schneller, damit kostengünstiger werden und damit eben halt auch sinnvolle Geschäftsmodelle bieten in bestehenden und es entstehen natürlich extrem viele neue Geschäftsmodelle. Das haben wir auch gesehen in der ersten oder zweiten Welle der Digitalisierung mit E-Commerce, mit Streaming beispielsweise, mit allem, was mit Cloud Computing und Dienstleistungen zu tun hat. Das gab es alles vor 20 bis 25 Jahren nicht und jetzt sind das Milliardengeschäfte und so ist es mit KI eben auch.
Das heißt, die KI ist mehr oder weniger aber im Hintergrund. Es ist jetzt nicht so, dass uns meinetwegen angeboten wird, hier lieber Kunde, kauf diese KI für, weiß ich, 3 Euro im Monat oder 30, sondern der eigentliche profitable Effekt kommt durch Einspareffekte durch KI.
Ja, auf alle Fälle. Das, was Sie sagen, stimmt genau im Hintergrund. Das ist ja auch wieder vergleichbar mit der Digitalisierung, wie wir sie kennen. Also wir nutzen ja heute digitale Services, das Internet, ja, mit allem. Egal, ob es das Navi ist, egal, ob es in unserem Smartphone ist, egal, ob wir irgendwas streamen oder irgendwie arbeiten, auf welche Art und Weise auch immer, da denken wir ja gar nicht drüber nach. Und das ist ja auch eine Technologie, das Internetprotokoll, das irgendwann mal erfunden worden ist und dann eben halt in die Benutzung gekommen ist. Und so ist es mit KI auch. KI ist kein Programm und KI ist auch kein Tool, sondern KI ist ein grundsätzliches technologisches Prinzip, das überall anwendbar ist. Und insofern, genau wie Sie sagen, wird uns KI jetzt nicht irgendwie als eine neue App angeboten für 3,99 im Monat, sondern sie steckt überall drin und verändert mehr oder weniger alle Dinge, die wir so in unserem täglichen privaten und Berufsleben nutzen. Und deswegen ist es ja eben auch so wirkmächtig und wirtschaftlich so extrem interessant.
Aber es ist ja nicht nur wirtschaftlich interessant, sondern es macht vielen Menschen ja auch Angst, weil befürchtet wird, dass durch KI eben ganz viele Jobs wegfallen und im Gegensatz zu früheren industriellen Revolutionen nicht so viele neue entstehen, wie versprochen wird. Ist diese Angst vieler Menschen nicht berechtigt, dass mehr Jobs wegfallen, als überhaupt neue geschaffen werden und ob mit diesen neuen Jobs tatsächlich man sich oder eine Familie mit ernähren kann?
Momentan ist das so. Es gehen mehr Jobs verloren, als neue durch KI entstehen. Das ist nicht nur so, dass Jobs gestrichen werden. Das sehen wir aber auch beispielsweise bei Amazon, aber auch vor, ich glaube, 2 Wochen war das, dass die Deutsche Bank auch ganz offen gesagt hat, sie machen jede zweite Filiale dicht und sie wollen, dass die normalen Geschäfte nur noch über ihre App laufen, die eben rein KI-basiert ist und Menschen nur noch für die persönliche Beratung, Anlagemanagement und so weiter und so fort arbeiten. Die sagen das also ganz offen. Was eigentlich passiert ist, dass keine neuen Stellen mehr ausgeschrieben werden oder nachbesetzt werden. Und das ist der eigentliche Punkt. Deswegen fällt das auch nicht so auf. Also die Entlassungen sind das eine. Das, was quasi unter dem Radar läuft, was man nicht so merkt, ist, dass keine Stellen nachbesetzt werden oder keine neuen Stellen ausgeschrieben werden. Da kommt einfach keiner nach. Das fällt einfach so weg. Und das ist eine Sache, die berechtigterweise Menschen Angst macht. Da kommt es immer drauf an, wo man so arbeitet. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn ich einen, sagen wir mal, sehr routinierten Job habe, einen sehr durchorganisierten Job habe, wenn ich irgendwo im unteren oder auch im mittleren Bereich der Hierarchie im Unternehmen bin, dann sollte ich mir schon Sorgen machen, dass ein Großteil oder vielleicht sogar mein ganzer Job durch KI übernommen wird, weil das ja auch etwas ist, was sich Unternehmen nicht aussuchen können, sondern wie immer ist es so eine Lawine. Wenn der eine anfängt, wir hatten ja darüber gesprochen, dann hat er einen Effizienz- und einen Kostenvorteil und dann müssen die anderen nachziehen, weil sie sonst einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und das ist eine Sache, die real ist, die Menschen auch so langsam in ihrem Alltag spüren, worüber sie reden. Aber zumindest nach meinem Empfinden ist es so, dass das in der öffentlichen Debatte, auch gerade in der politischen Debatte, momentan überhaupt kein Thema ist. Das wird wahrscheinlich eher ein bisschen vermieden, darüber zu reden.
Aber das könnte doch dann auch eine tickende Zeitbombe sein, denn wir erinnern uns, Henry Ford hat ja nicht ohne Grund postuliert, Autos kaufen keine Autos. Das heißt, wenn Sie Menschen mehr oder weniger zurücklassen in der Arbeitslosigkeit und in dementsprechend in geringeren Einkommen, wer soll eigentlich dann konsumieren?
Genau, das ist die eine große Frage. Es mag aus Unternehmenssicht erstmal verlockend sein, durch KI Kosten zu sparen und Effizienz zu gewinnen und dann auch erstmal höhere Gewinnmargen zu haben. Die andere Seite ist genau die, die Sie ansprechen. Was passiert dann mit der Kaufkraft, wenn eben das Einkommen nicht mehr da ist? Darauf weiß ich jetzt auch keine Antwort. Aber letztlich ist es ja genauso einfach, wie Sie sagen. Nicht? Wenn die Menschen kein Geld mehr verdienen, was sollen sie dann kaufen oder können sie dann überhaupt noch kaufen? Die andere große Frage ist, was passiert dann auch mit unseren Sozialsystemen? Denn die sind ja in der Rentenversicherung, in der Sozialversicherung, in dem ganzen Umverteilungssystem darauf basierend, dass Menschen in Jobs sind und Geld verdienen und dann eben über ihren Lohn und die Abgaben auf ihren Lohn das Sozialsystem bezahlen. Und da kommt dann sehr viel ins Rutschen. Und wir wissen ja, dass durch den demografischen Wandel beispielsweise oder auch Migration und andere Kosten da jetzt schon das nicht mehr auf stabilen Füßen steht. Und das kommt jetzt eben noch dazu. Und dann wird es unter Umständen sehr eng.
Ich komme nochmal zurück auf die Technologie und die Investitionen.
Stecken wir oder steckt die Branche auch in einem Dilemma, dass sie jetzt Unsummen in den Aufbau von Rechenzentren steckt, die aber dann meinetwegen in 4, 5 Jahren schon wieder erneuert werden müssen, weil ja diese Frequenz der Modernisierung von Technologie enorm ist. Ist das überhaupt zu stemmen und basierend auf unserer Eingangsfrage, ist das überhaupt profitabel?
Die Aussichten sind auch belegtermaßen und auch aus der historischen Erfahrung heraus berechtigt, dass wir hier ein Produktivitätswachstum erleben werden, das auch im zweistelligen prozentualen Bereich ist. Mit den kurzen Zyklen, die Sie ansprechen, ja, das ist richtig. Ich kann ja aber die Hardware und meine Infrastruktur, die ich habe, dann auch aufrüsten, indem ich leistungsfähigere Chips dann da beispielsweise einbaue. Das Problem ist eigentlich eher, was ich vorhin gesagt hatte, die Energieversorgung und auch die Genehmigungsdauer beispielsweise. Also warum werden denn diese Rechenzentren in den USA gebaut? Weil es da schnell geht. In Europa dauert sowas Jahre. Und was viele auch noch nicht bemerken, und auch das zeigt ja, wie hier die Aussichten sind und auch der Glaube daran, dass sich das lohnt. Die großen Player bauen ja nicht nur Rechenzentren auf der Erde, sondern es ist ja auch schon geplant und es wird damit ja auch schon angefangen, Rechenzentren im Weltall zu bauen, die also als Satelliten die Erde umkreisen, weil ich da oben Platz habe, weil ich dort keine Kühlung brauche, im Weltraum ist es kalt, und weil ich da auch Energie habe, nämlich über die Sonneneinstrahlung, die da kostenlos ist. Und wenn selbst im Weltraum jetzt schon eine Infrastruktur aufgebaut wird, dann ist der Glaube und die Überzeugung daran, dass das ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell und eine Technologie ist, doch sehr berechtigt. Und es hat ja auch einen sich selbst bestätigenden Effekt. Also wenn einmal so riesige Summen investiert werden in eine Infrastruktur, dann wird die auch zum Erfolg gemacht werden, weil einfach die wirtschaftliche und finanzielle Power, die dahinter steht, dann dafür sorgt, dass sich das durchsetzt. Ob das jetzt 1 oder 2 Jahre früher oder später ist, das ist dann nicht so entscheidend. Aber auch da können wir wieder den Vergleich ziehen, beispielsweise zu E-Commerce in der klassischen Digitalisierung. Da haben auch am Anfang viele gesagt, oh, ob die Leute wirklich jetzt Waren über das Internet kaufen. Mal sehen, ob sich das so alles durchsetzt. Naja, und heute ist das Standard.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Möhring? Welchen Anteil kann sich Deutschland, kann sich die EU an diesem, ich nenne es mal wieder, großen Kuchen sichern? Oder sind wir dazu verdammt, erneut zuzugucken und vielleicht Brosamen aufzunehmen?
Wir sind dazu verdammt, uns schnellstmöglich die richtigen Nischen zu suchen. Das liegt daran, dass wir das Rennen im Großen schon verloren haben, weil die USA, aber auch China beispielsweise, uns Meilen oder Jahre weit voraus sind. Das gilt für die Rechenpower, das gilt für die Qualität der KI-Modelle, das gilt für den Aufbau von Infrastruktur, den wir angesprochen haben. In China geht da auch eine Menge ab, mindestens so viel wie in den USA. Das gilt auch für den Vorsprung in der Forschung und Entwicklung. Also klar, wir kennen das Silicon Valley und die amerikanischen Universitäten, aber in China gibt es auch hunderte Institute und Universitäten mit auch Hunderten und Tausenden von Forschern, die da entwickeln. Also da kann Europa nicht mehr aufschließen. Was wir machen können und sollten, ist, wie gesagt, uns unsere Nischen suchen. Bei in Deutschland beispielsweise der Erfahrung, die wir haben aus den letzten 100, 150 Jahren, klassische Industrie, Maschinenbau, Mobilität, Gesundheitssektor beispielsweise und da spezialisierte KIs und KI-Anwendungen und auch Branchen aufzubauen, um in diesen Nischen vorne zu sein. Ja, das muss man dann aber auch entsprechend politisch mal forcieren und vorantreiben und auch investieren. Momentan erleben wir ja, dass über ganz andere Investitionen diskutiert wird. Damit meine ich jetzt nicht die Sicherheit, sondern eben wieder Sozialtransfers beispielsweise oder dass andere Interessengruppen bedient werden mit Geld aus Schulden. Und dann kommen wir da auch nicht voran, wenn das so die politischen Prioritäten sind.
Welche ökonomischen Potenziale hat künstliche Intelligenz wirklich oder jagen wir einer neuen großen Spekulationsblase hinterher? Wir diskutierten dies und anderes mit Andreas Möhring, Professor für künstliche Intelligenz an der International School ISM in Hamburg. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Möhring.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Bundesparteitage von Parteien, die den Bundeskanzler stellen, sind oft als Kanzlerwahlvereine verspottet worden. Der derzeit amtierende deutsche Regierungschef Friedrich Merz muss sich diesen Spott ebenfalls gefallen lassen. Er wurde beim Bundesparteitag der CDU in Stuttgart am vergangenen Wochenende als Parteivorsitzender nicht nur wiedergewählt, sondern mit deutlich mehr Stimmen als bei seiner ersten Wahl im Mai 2024. In einem ersten Interview hat er die CDU als Kanzlerpartei dargestellt, aber ganz so harmonisch, wie das Abstimmungsergebnis auf den ersten Blick wirkt, behandelt die CDU ihren Vorsitzenden und Bundeskanzler nicht, wie Frank Wahrlich in seinem Kommentar analysiert.
Was sollen sie denn anderes machen als das leidige Kreuz bei seinem Namen? Die Funktionäre wissen, was von ihnen erwartet wird, deshalb sind sie ja da, wo sie sind. Jeder Redner lobte bis zur Langeweile den alten neuen Chef, wie er das Land sicher führt, wie er Impulse setzt, wie er reformiert, wie er die USA in die Schranken weist und Putin tapfer trotzt. Die Dankesworte überschritten die Bücklingsgrenze nach Nordkorea. Merz und Konsorten nicht zu wählen, das wäre Selbstmord auf offener Bühne gleichgekommen. Merz hat keine, wie es im Jargon der Mainstream-Medien heißt, große Rede gehalten. Konnte er auch nicht. Wie von der Schlange K im Dschungelbuch wurde er fixiert, angestarrt von tief in Tränensäcken steckenden Augen. Angela Merkel war in der ersten Reihe, in Blick- und Starrentfernung zu Merz. Sie hatte manchen aus ihrem letzten Kabinett mitgebracht. Die Frau hat Entourage. Friedrich Merz redete darüber, wie er Deutschland scheibchenweise an die EU vergeben will. Das bisschen Kritik an diesem oder übergriffigen von der Laiengebilde, das ist wohlfeil und sollte die Absicht verbergen. Wie Merz hat noch keiner bei der von der Laien EU Unterschlupf gesucht. Diese Frau an der Spitze der Union ist das lebende Vermächtnis von Emmanuel Macron und eben Angela Merkel. So wirkt Politik fort. Vielleicht ist damit der Epochenbruch gemeint, von dem Merz immer wieder redete. Wenn es nach Merz und übrigens auch nach Merkel geht, sind die neu zu wählenden Ministerpräsidenten in Stuttgart und Mainz Vollstrecker einer übergriffig werdenden EU-Administration. Nichts mehr als Dienstleister mit Dienstwagen und Dienern. Wir müssen und werden gewinnen, so Merz, und die 1001 Funktionäre applaudierten. Dabei, was gibt es zu wählen für den Bürger, den Souverän, wenn ein Viertel der Stimmen auf dem Müllhaufen unserer Demokratie landet? Merkel erhielt mehr und aufrichtigeren Applaus als der Kanzler selbst. Merz nutzte seine Rede nicht, um über die wilde Migration zu reden, über das Kernkraftaus, über den Wegzug von Industrie und Talenten aus Deutschland, über Einsparungen, über Kürzungen, über den unseligen Einfluss staatlich und international gefütterter NGOs auf den Gang der Dinge. Dafür war Merkel der Garant in der ersten Reihe. Merz hat sich schlichtweg nicht getraut, angesichts der Mutti mit dem streng starren Blick, die dem Land und seinen Menschen so viel Leid zugefügt hat. Noch nie hat ein Kanzler der Koalitionspartei SPD eine lebenslange Garantie auf politische Teilhabe ausgestellt. Merz hat das getan, unverfroren, aber absichtlich. Die CDU stellt sich unter Merz an die Seite einer Partei, die mit dem Land nun wirklich nichts Gutes im Sinn hat. Die hysterischen Warnungen vor einer politischen Teilhabe der AfD sind das Pfeifen des ängstlichen Jungen im Wald. Als Argument bleibt den Merzens nur die Folie der 12-jährigen Tyrannei der Nationalsozialisten. Draufschlagen auf die politische Konkurrenz von rechts. Da genügt es, Falsches und auch dummes Zeug zu reden. Es gibt Applaus. Die AfD stört auf dem Weg in die beabsichtigte politische Verzwergung. Die AfD möchte das nicht und immer mehr Wähler sehen das genauso. Die AfD will weder raus aus der Europäischen Union noch raus aus der NATO. Sie will ein Ende der Übergriffigkeit, will eine selbstbestimmte Nation, will eine Kultur, die etwas mit dem Werden dieses Landes zu tun hat und will ein Ende der wilden Migration in die Sozialsysteme. Um all das zu verhindern, braucht es den bezahlten Enthusiasmus der Nichtregierungsorganisationen, die kämpfen genauso um ihre Existenz, wie Merz und die Seinen es tun. Sie müssen und wahrscheinlich werden sie gewinnen. Bei den anstehenden Landtagswahlen, dabei ist es unerheblich, wer nach Auszählung der Stimmen vorne liegt. Verlierer und Gewinner passen in ihrer Ideologie zusammen wie Puzzlestücke eben. Die ergeben das Bild unserer Demokratie. Da ist Deutschland so unwichtig, wie die Parteilogos auf den Wahlplakaten klein sind. Wählt und ihr bekommt Merz und Merkel und von der Leyen. Mutig sind nur die anderen und die bleiben außen vor. So ist es auf dem CDU-Parteitag abgemacht worden. Die Dame mit den tief liegenden Augen konnte also zufrieden nach Berlin zurückreisen. Mission accomplished.
Frank Wahrlich kommentierte. Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell vom 23. Februar 2026. Wie immer bleibt noch Zeit für einen Hinweis auf weitere Höhepunkte unseres Programms. Heute um 10, 16 und 22 Uhr hören Sie in der Sendung Lehrerzimmer ein Gespräch mit Bernhard Krötz. Kerstin Kramer spricht mit ihm über die jüngste Idee in Niedersachsen, das schriftliche Dividieren aus dem Lehrplan der Grundschulen zu streichen. Heute also um 10, 16 und 22 Uhr, Lehrerzimmer im Kontrafunk. Was immer Sie uns mitteilen wollen, bei info@kontrafunk.radio sind Sie immer an der richtigen Adresse. Wir freuen uns aber nicht nur über Post, sondern auch über finanzielle Unterstützung für unser alternatives Radioprogramm, sofern Sie das ermöglichen können. Unter kontrafunk.radio/de/finanziell-unterstützen können Sie Ihren individuellen Beitrag leisten, damit Kontrafunk auch weiter auf Sendung bleibt. In der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünscht Ihnen ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter. Thank you.
Musik.